Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, ich begrüße Sie aus dem Essener Grillo-Theater. Kinder aufzuziehen, das ist nun wirklich kein Kinderkram. Und deswegen genießen ja auch Ehe und Familie den besonderen Schutz der Verfassung. Das ist klar. Aber was ist, wenn Familien die Kinder gar nicht so richtig schützen? Wenn sie die Töchter unterdrücken und die Söhne vielleicht zu Verlierern erziehen? Wir wollen uns jetzt Familien ansehen, in denen ziemlich viel schief läuft. Das gibt es natürlich quer durch die Gesellschaft. Wir haben aber ein Augenmerk gelenkt durch zwei Bücher auf ganz bestimmte Familien, nämlich auf muslimische Familien in Deutschland und wie sie mit ihren Traditionen kämpfen. Zwei Bücher, habe ich gesagt, das heißt auch zwei Gäste, die diese Bücher geschrieben haben. Da ist zum einen die Soziologin und Frauenrechtlerin Nejla Kelek. Sie ist auch im Vorstand von Terre des Femmes. Sie hat das Buch geschrieben, Die unheilige Familie, wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet. Nejla Kelek, herzlich willkommen. Jetzt mal ehrlich, die unheilige Familie. Die heilige Familie, die kennen wir alle. Wer oder was ist die unheilige Familie?
Ich habe bewusst diesen Titel gewählt, die unheilige, weil eigentlich auf der ganzen Welt von der Familie als was ganz Heiliges gesprochen wird. Und ich bin aber auf die Spur Familien gegangen, wo ich mir die Frage gestellt habe, ist das tatsächlich so? Und was ist, wenn sie nicht heilig ist? Wie nenne ich dann diese Strukturen oder diese Gruppe? Da habe ich gedacht, unheilig.
Da erfahren wir eine Menge und Sie werfen Ihren Blick vor allem auf die Frauen und auf die Töchter. Das andere Buch, das blickt vor allem auf die Söhne. Und geschrieben hat das ein Mann, der war lange Jahre Anti-Gewalt-Trainer. Heute ist er Erziehungswissenschaftler an der FH Dortmund. Und er hat das Buch geschrieben, muslimisch-männlich desintegriert, was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft. Und dieser Autor, das ist Ahmed Toprak. Guten Tag.
Hallo.
Herr Toprak, wenn Sie das mal so in einem Satz verkürzen, was läuft denn schief?
Jede Menge und einiges läuft aber auch gut. Die Frage ist, warum wird der Junge der Versager? Was die Daten, die man dann so sieht, dann auch das belegen. Das Mädchen ist angepasster und der Junge eher, was die Bildungsabschlüsse angeht oder was Kriminalität angeht, sind sie dann dort vertreten. Wo es negativ ist, sind sie stark vertreten. Wo es positiv ist, sind sie weniger gut vertreten. Da war die Frage, ist es nur Diskriminierung oder kommen andere Aspekte dazu? Und das war die grundlegende Frage. Aber wenn ich jetzt dann die Frage beantworte, dann macht es keinen Spaß. Vielleicht gleich eine Diskussion.
Okay, da haben Sie jetzt auch diesen einen kurzen Satz uns nicht geben wollen. Aber dafür haben wir ja gleich eine ganze Stunde Zeit. Ebenfalls zu Gast ist Jens Dirksen. Er ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ, die ist Medienpartner dieser Lesart. Und diese Lesart, die wird veranstaltet von Deutschlandfunk Kultur mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust zusammen. Guten Tag, Herr Dirksen.
Guten Tag.
Mir ging es ja so, als ich diese beiden Bücher gelesen habe, die sind beide randvoll mit Beispielen, mit Fallbeispielen, die einem teilweise wirklich den Atem verschlagen und man sich immer wieder fragt, sind das jetzt Einzelfälle oder ist das ernsthaft Normalität? Beide Bücher thematisieren das auch, sind das eigentlich Einzelfälle oder nicht? Wie ging Ihnen das? Hatten Sie auch so dieses Erschrecken?
Ja, definitiv. Also ich habe wieder einmal gemerkt, dass ich neben muslimischen Familien wohne, was also nicht direkt neben, aber in meinem Stadtteil sind muslimische Familien, zum Fußballverein meines jüngsten Sohnes gehören muslimische Familien. Ich habe gemerkt, dass ich immer nur die äußere Schicht sehe und nicht wirklich weiß, was in den Familien passiert. Und ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, woran das liegt. Auf der einen Seite sind wir ja auch ganz froh, dass diese Form von sozialer Kontrolle, die ja eher eine Dorfstruktur ist, vielleicht in Städten nicht mehr so existent ist. Auf der anderen Seite, wenn wir feststellen, dass da einiges schiefläuft, müssen wir uns vielleicht doch auch mit diesen Familienstrukturen befassen, aber dann eher auf der abstrakten Ebene, beziehungsweise bei Herrn Toprak kommt es ja auch zum Teil vor, unter Umständen müssen wir uns auch praktisch mit den Familienstrukturen und mit den Kindern beschäftigen, was von der Schule ausgeht.
Das spielt in beiden Büchern eine große Rolle. Und Herr Toprak hat gerade schon den wichtigen Satz gesagt, es läuft viel schief, aber es läuft nicht alles schief. Und ich glaube, wir müssen am Anfang dieser Diskussion vielleicht ein bisschen klären, über wen wir eigentlich reden. Herr Toprak, Sie reden nicht über alle muslimischen Familien in Deutschland, sondern welche Familien sind das? Können Sie das ein bisschen genauer fassen?
Also wenn man sich das Buch ein bisschen genauer anschaut, dann weiß man auch ganz genau, dass ich dann viele Verantwortliche sehe, nicht nur die Familien an sich, sondern auch, aber in erster Linie die Familien und es gibt die Eltern vor allem. Ich rede vor allem über konservative Familien, die in erster Linie religiöse Erziehung in Betracht ziehen. Und wir haben in Deutschland 4,8 Millionen Muslime und nicht alle sind so, wie ich das schildere, weil es gibt auch sehr viele Bildungsaufsteiger, die auch schon andere Sachen in den Mittelpunkt stehen. Und ich rede wirklich über diejenigen, die in sehr konservativen Familien leben, die auch diese konservative Erziehung in den Mittelpunkt stellen und die passen nicht an die Außenwelt und vor allem nicht in das Bildungssystem. Und deshalb fallen ja die Jungs auf, weil eben die Jungs so erzogen werden, dass sie eben nicht angepasst sein sollen. Die sollen auch dann über die Stränge ziehen können, die sollen auch mal laut sein, weil die auch ja später für die Familie sorgen sollen. Und das sind die Attribute, die eben genau in der Schule nicht verlangt werden. Und die Mädchen sollen ja später anständige Frauen sein, höflich sein, freundlich sein, zielgerichtet arbeiten, ordentlich sein. Und das sind genau die Dinge, die in der Schule die Lehrkräfte verlangen. Deshalb sind sie angepasster. Das ist die Hauptthese.
Auf diese beiden Unterschiede kommen wir auch noch. Jetzt haben Sie schon klar gemacht, über welche Familien Sie reden. Frau Kelleck, auch Sie sprechen natürlich nicht über alle muslimischen Familien in Deutschland. Sie sprechen über diese Strukturen, die auch Herr Toprak gerade schon angerissen hat. Und Sie prägen dann ganz eigene Begriff für die Familien, von denen Sie reden. Sie schreiben eben von der orientalischen Familie. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Wer ist das?
Naja, das sind der ganze Orient und unter welchen Strukturen zum Beispiel Menschen im Orient leben, welche Form von Familie im Orient erwartet wird, vorgegeben wird vor allen Dingen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich und das ist auch die Abstraktion. Das heißt, ich habe mir die Gesetzgebung angeschaut im Orient und welche Formen also diese Gesetzgebung den Einzelnen gibt, also den Männern und auch den Frauen und welche Erwartungen diese Gesetze von den Kindern erwartet und welche Möglichkeiten also der Familie gegeben wird, diese Kinder auch zu erziehen. Und denen gehe ich nach und analysiere. Und dann daraus folgend, oder schlussfolgernd, sage ich mir, ja, ich muss eigentlich, wenn ich mir diese Strukturen im Orient anschaue, dann muss ich sogar von dysfunktionalen Familien sprechen oder von unheiliger Familie sprechen, was diese Struktur möchte. Also ob alle sich daran halten, natürlich können wir das nicht sagen. In keinem System halten sich Menschen ja eins zu eins zu einem System. Aber dieser Rahmen ist gegeben und wer möchte, kann sich nach diesem Rahmen wirklich leben.
Und da sind Sie jetzt also, Sie begründen den Begriff orientalische Familie eben mit den Herkunftsländern. Also Sie schreiben dann ja aber schon auch über die Familien in Deutschland.
Ja, Moment.
Und die meinen Sie auch mit orientalischer Familie?
Ja, natürlich. Wer aus dem Orient kommt, bringt ja diese Werte oder diese Strukturen ja in sich ja mit. Wenn ich dort sozialisiert bin und meine Eltern sind dort sozialisiert, geben sie in der Kindererziehung erstmal diese Sozialisation, was also sie erlebt sie
dann,
haben, ja weiter.
Also meinen Sie dann doch alle Einwandererfamilien in Deutschland?
Moment. Menschen, die aus dem Orient kommen. Also ich habe mehrere Bücher geschrieben. Ich bin selber türkischstämmig, komme aus der Türkei. Und da habe ich jetzt in diesem Buch auch eine Unterscheidung gemacht, weil die Türkei ist ein säkulares Land und das Personenstandrecht, das Familienrecht zum Beispiel, ist ein anderes Gesetz als das Familienrecht im Orient. Und ich stelle also in diesem Buch den Orient im Mittelpunkt, weil ich sage, das islamische Familienrecht beherrscht eigentlich die gesamte Gesellschaft dort. Und was das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon darüber sprechen kann. Und zwar sagt tatsächlich dieses Gesetz, dass die Männer als Vormund gelten und Frauen zum Beispiel ohne die Unterstützung oder diesen Schutz der Männer gar nicht leben dürfen. Von der Geburt bis zum Tod sind sie zum Beispiel nicht rechtsfähig. Sie dürfen nicht unterschreiben, sie können keine Verträge schließen, sie können auch nicht über ihr eigenes Leben sowieso nicht entscheiden. Die Männer entscheiden. Moment, das sind nicht die Strukturen, das sind die Gesetze. Es ist das Familienrecht im Orient.
Worauf ich hinaus will, ich frage Sie eigentlich die ganze Zeit noch, über welche Familien in Deutschland Sie schreiben.
Ja, ich schreibe über die mittlerweile aus dem Orient geflüchteten Menschen und jetzt mittlerweile auch bei uns leben seit 5 Jahren und ich habe auch Kontakt zu diesen Gruppen halt gehabt und das war auch die Idee, darüber zu schreiben, weil ich aus den Interviews oder in der Arbeit gemerkt habe, das sind ja nochmal andere Strukturen, die diese Menschen mitgebracht haben, andere Werte, was sie unter Frauen oder Mädchen oder Jungenerziehung haben, sogar als aus der Türkei. Also da müssen wir sogar eine Differenzierung machen. Und das fand ich so wichtig und interessant für unsere Debatte überhaupt über Integration, wie wir gemeinsam auch mit diesen Menschen, die jetzt über die Flucht zu uns gefunden haben, wie können wir unsere Gesellschaft gemeinsam mit diesen Menschen, mit diesen Werten, die sie jetzt mitgebracht haben, trotzdem die Gesellschaft gemeinsam gestalten. Und ich empfinde, dass das eben nicht genug gesehen wird in der Integrationspolitik vor allen Dingen.
Ja. Also ich habe das Buch hier im Oktober gelesen, also direkt nach dem Erscheinen und dann heute nochmal quer ein paar Sachen. Also ich habe diese Differenzierung nicht verstanden. Entweder war ich zu doof oder keine Ahnung. Also ich habe das so gelesen, dass natürlich in erster Linie über Geflüchtete geschrieben wurde. Das habe ich so wahrgenommen, aber teilweise habe ich auch so gesehen, dass es eigentlich um die 4,8 Millionen der Muslime geht. Vielleicht war eine Wahrnehmung, weiß nicht, kann sein. Und von diesen 4,8 Millionen sind nun mal aber knapp 3 Millionen aus der Türkei. Und die schließen sie ja jetzt dann aus, so wie ich sie verstanden habe. Nein. Oder habe ich falsch verstanden? Und das sind die allermeisten, sind ja in der Tat, ne, die meisten Muslime, unabhängig von dem, was Geflüchtete, wie viele gekommen sind und bleiben die Türkeistämmigen. Und die sind ja, haben Sie auch ja gesagt, säkulär, laut Gesetz, wie sie dann am Ende leben. Ich würde das, ehrlich gesagt, diese Gesetze, was in den Herkunftsländern da sind, nicht so groß in den Mittelpunkt stellen, weil der Großteil der Türkeistämmigen leben sowieso seit 40 Jahren da und zweite, dritte Generation.
Ja, lieber Herr Toprak, das müssen Sie auch nicht, aber ich tue das.
Ja, nee,
und ich begründe das auch, warum ich das tue, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, weil dieser gesetzliche Rahmen, wenn es den Männern vorgibt, zu sagen, bei der Verheiratung entscheide ich und meine Tochter macht das, was ich will und sie ist die Ehre unserer Familie und das ist auch noch gesetzlich alles legitimiert. Also er hat eine ganz bestimmte Legitimation über die Kinder zu entscheiden. Die Kinder haben niemals ein Entscheidungsrecht. Dann müssen wir doch schon darüber uns sehr, gut, sehr wohl unterhalten, um das Verhalten, was wir hier auch vorfinden in dieser Gesellschaft, auch ein paar Erklärungen zu haben. Ich kann doch nicht einfach irgendwas beobachten und sagen, ah, ich habe jetzt das und das gesehen. Sondern wir müssen in die Tiefe gehen. Historisch müssen wir das aufarbeiten. Woher kommen diese Werte, die diese Menschen jetzt mitgebracht haben? Und mit welcher Legitimation und mit welchem Recht geht es sogar so weit, dass ein Vater sagt, dann bringe ich sogar meine Tochter um, wenn ich sie mit einem fremden Mann erwische.
Frau Killig, bevor wir so tief einsteigen,
ich mache jetzt einen letzten Versuch.
Wir haben noch die komplette restliche Stunde dafür Zeit. Ich mache jetzt einen letzten Versuch zu verstehen, über welche Familien genau in Deutschland Sie schreiben. Bei mir ging es ein bisschen ähnlich, sodass ich nicht genau wusste, geht es um die Geflüchteten, geht es um alle Muslime, geht es um alle, die aus diesen Ländern herkommen. Ich versuche jetzt mal die Frage umzudrehen. Mhm. Gibt es Familien in diesen Gruppen, über die Sie dezidiert nicht schreiben?
Ich spreche über Strukturen und wenn ich bestimmte Auffälligkeiten sehe, in der Schule oder bei der Behörde, im Krankenhaus, also da, wo die Schnittstellen sind und wo Menschen aus dem Orient uns auch begegnen und mir fallen bestimmte Sachen auf. Ja, die Art, wie sie zum Beispiel über ihre Kinder reden oder wie ihre Frauen. Ich habe über 3 Jahre in einem Flüchtlingsheim zum Beispiel mitgearbeitet und habe gesehen, dass wir immer Kontakt zu Männern hatten, aber ihre Frauen oben eingesperrt waren, die kannten nicht raus. Da können Sie natürlich sagen, jetzt hat sie überstülpt sie diese Beobachtung auf die gesamten 4,8 Millionen. Natürlich kann ich das nicht tun, aber ich muss doch erklären, woher diese Männer, die waren ja auch unterschiedlich, aus Syrien, aus dem Irak, aus Jemen, woher nehmen die alle als Konsens diese Legitimation zu sagen, nee, die Frauen bleiben da oben eingesperrt. Also das sind langjährige Beobachtungen gewesen und ich musste dafür eine Antwort finden. Und wer mein Buch liest, merkt, dass es historisch gewachsen ist im Orient. Die Frau war immer Beute. Sie war nie ein selbstständiges Wesen. Sie hat immer unter diesen Gesetzen gelitten. Der Mann kann über sie bestimmen. Sie ist ein Teil dieses Mannes. Sie braucht immer einen Vormund. Sie ist niemals sie. Sie ist niemals eine Bürgerin. Und da muss ich doch schauen, woher kommt das? Und also ohne Historie ein ganzes Buch zu schreiben, keine Beziehungen oder irgendwelche Zusammenhänge herzustellen, finde ich schwach.
Herr Toprak, Sie beschäftigen sich ja auch mit der Übermacht von Männern in solchen Familien, mit ja so einem Herrschaftsideal, mit dem Erziehen der Söhne zu eben dem aggressiven Verfechter der Familie und der Tochter, die eher diszipliniert und fleißig sein soll. Und Sie schreiben an einer Stelle in dem Buch den wirklich bemerkenswerten Satz, dass eigentlich auch bei Ihnen und Ihrer Familie so eine kriminelle Karriere eigentlich vorprogrammiert gewesen wäre. Können Sie mal kurz Ihre Familie beschreiben? wir wissen, dass nicht ganz so gekommen ist. Ne? Sie sind jetzt Professor.
Ja, ich weiß nur eins. Gesetze sind das eine und der Alltag, wie die Leute leben, ist das andere. Ich weiß ganz genau, dass viele Leute überhaupt keine Ahnung haben, was im Koran drin steht und vor allem, wie das zu interpretieren sei. Frau Kelleck hat in einer Sache recht, das kommt von irgendwo, aber das machen Menschen machen das daraus. Die Frage ist, warum machen sie das? Patriarchal, weil Macht etc. Das wollte ich nochmal ganz kurz nochmal sagen, dass die Dinge, die dann im Gesetz stehen oder im Text stehen, ist das eine, wie man danach lebt, ist das andere. Ja. Aber und zu meiner Familie.
Danach leben, genau, danach wollte genau. ich fragen, wir haben jetzt gerade schon gehört, Atheist sind Sie. Also erzählen Sie mal von Ihrer Familie.
Ich kann nichts dafür, dass meine Familie aus einer kurdisch-alevitischen Familie stammt. Die Eltern kann man sich nicht aussuchen, die Geschwister kann man vielleicht später verstoßen. Kann man ja. So, aber das Gute ist, ich liebe meine Eltern und ich liebe auch meine 5 Geschwister. Wir sind 6 Geschwister und wir sind in Köln aufgewachsen. Ich war auf einer klassischen Gastarbeiterkind auf der Hauptschule. Wenn man neu in Deutschland ist, geht man automatisch auf die Hauptschule, weil dort Deutschkurse angeboten wurden. Dann sind wir alle 3 wieder in die Türkei gegangen, haben dort Abitur gemacht und dann wieder alle wieder zurück. Mein Bruder ist dann Germanistikprofessor, Thomas Mann-Experte, keine Ahnung, warum er das gemacht hat, versteht kein Mensch. Und meine Schwester ist Journalistin und ich bin Professor für Pädagogik. Und ich habe dann Folgendes ausgemacht. Meine Eltern haben auf ein paar Dinge Wert gelegt. Auf gar keinen Fall Gewalt anwenden. Vor allem wichtig ist, Geschwister werden nicht unterschieden. Ob Junge oder Mädchen spielt überhaupt keine Rolle. Wenn im Haushalt geholfen wird, wird geholfen, unabhängig vom Geschlecht. Und was wichtig war auch, dass die hatten keine Ahnung von dem, was da draußen passiert. Konnten sie auch gar nicht, weil meine Mutter war Analphabet. Was wichtig war, dass sie den Kindern vertraut haben und dann uns unterstützt haben, indem sie uns alle Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, außer Bildung. Diese Ressourcen konnten sie nicht zur Verfügung stellen, weil sie hatten keine.
Ja. Und das klingt aber alles überhaupt gar nicht danach, als wäre eine kriminelle Karriere vorprogrammiert.
Wie kommt man darauf? Wenn man in Köln-Nippes oder damals 80er Jahre, Köln-Nippes ist ja Türkengegend, Hochseen gewesen für damalige Verhältnisse, mittlerweile Hip-Gegend. Und wenn man auf einer Hauptschule ist, wo 80% Ausländer sind, sind das doch schöne Kriterien dafür. Mhm. Heute sagt man ja dazu Brennpunkt, was ich natürlich daneben finde. Aber das waren so die klassischen Indikatoren, die man dahin führen konnte. Nur meine Eltern haben gesagt, wenn Schlägerei gibt, du bist nicht dabei. Hauptsache weg von der Gewalt. Und das war das Entscheidende. Man hat uns davon ferngehalten.
Herr Toprak, ist das nicht eine Besonderheit innerhalb von islamisch orientierten Familien, dass das Alevitentum ja eine Sonderform ist, die auch als liberal und reformfreudiger gilt als konservative Strömung?
Nein. Jetzt darf ich das sagen, weil ich Alevit bin, dann kann ja keiner mit mir schimpfen. Aleviten können auch sehr dogmatisch sein in ihrer persönlichen Religion. Es kommt immer auf die Familienstrukturen an. Klar, Aleviten haben immer, in einer Sache haben sie recht, die waren immer gegen die Strukturen, gegen Systeme, das ist historisch bedingt. Aber Aleviten, wenn sie dogmatisch sind, sind sie genauso dogmatisch wie Sunniten und wie Christen.
Das gilt für alle Dogmatiker der Welt.
Genau.
Wenn Sie das dann beschreiben in Ihrem Buch und dann sagen, okay, diese muslimisch-männlich Desintegrierten in der Großstadt, die sind ja vor allem in der Großstadt. Was ist da der Grund dafür?
In den 60er Jahren hat der berühmte Soziologe Dahrendorf ja auch so einen Dreiklang erstellt, nämlich katholisch, weiblich aus dem Land. Der war bildungsbenachteiligt. Das war 60er Jahre, Dreiklang. Und die vorletzte PISA-Studie aus dem Jahre 2005 hat das Ganze umgedreht, hat gesagt, der neue Bildungsverlierer ist männlich, muslimisch aus der Großstadt. Also ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern auf PISA-Studie. Dann habe ich das genommen, diese These, und habe gesagt, woran liegt das? Meine Beobachtung, ich arbeite seit 20 Jahren wissenschaftlich, praktisch, theoretisch nur mit muslimischen Jungs. Diskriminierungseffekt scheint nicht auszureichen, weil man immer alles mit Diskriminierung erklärt, weil die Mädchen werden auch diskriminiert, sogar noch stärker, wenn sie ein Kopftuch tragen, dann werden sie ja noch extremer diskriminiert, wenn das der Effekt wäre. Ist es aber anscheinend nicht, weil das Mädchen wird ja dort eben ausgeschlossen. Deshalb habe ich genauer geschaut und dann bin ich genau auf den Punkt gekommen, den ich versucht habe eben zu schildern, nämlich, dass die Eltern aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Erziehung die Kinder falsch auf die Schullaufbahn vorbereiten und deshalb, dass die Jungen auch deshalb auch versagen.
Bevor ich gleich wieder zu Ihnen komme, Frau Kelleck, weil ich da einen großen Unterschied zwischen den Büchern sehe, können Sie das vielleicht nochmal erklären? Die Eltern wollen was für die Jungs und erreichen damit, dass sie zu Verlierern eigentlich werden? Und was wollen sie für die Mädchen und erreichen damit, dass die in der Schule erfolgreich sind?
Man muss ganz kurz machen. Also der Junge soll später das Oberhaupt der Familie sein. Mhm. Und man orientiert sich mit Oberhaupt der Familie an die dörfliche Kultur. Das funktioniert auf dem Dorf sehr gut. Der Junge soll den Vater begleiten, mit ihm ein bisschen rausgehen, ihn beobachten, sehen, nach außen orientiert sein, schauen, wo die Gefahren sind, handeln etc. Das funktioniert auf dem Dorf sehr gut. Nur wir haben ein Problem. Das funktioniert in Deutschland nicht, weil der Alltag nicht von dem Jungen begleitet werden kann. Weil der Alltag ist ein anderer. Und das Mädchen soll laut dieser Tradition, dörflichen Tradition, nach innen orientiert sein, bei der Mutter bleiben, ordentlich sein, Sachen vorbereiten, schnell erledigen etc. Und das überträgt man auf Deutschland. Im Übrigen, das funktioniert auch in Istanbul nicht, nur als Beispiel. Hm. Das überträgt man hier hin und dann versucht man, eine Konstruktion beizubehalten, die eigentlich praktisch nicht funktionieren kann, nur versagen. Deshalb haben sich auch viele Eltern von diesem Modell schon verabschiedet, aber einige behalten das bei. Und deshalb ist der Junge ja aufmüpfig, deshalb er darf ja auch Fehler machen, er darf auch mal nach außen orientieren, deshalb hat er auch viel Freizeit. Das kommt aus dieser traditionellen Erziehung und das passt nicht zum Schulsystem.
Das erklärt, warum die Jungs zu Schulverlierern werden.
Ja, aus meiner Sicht.
Die große Pointe ist ja aber, dass ihrer Meinung nach die Mädchen zu Schul- und Bildungsgewinnerinnen werden.
Genau, zwei Aspekte. Einer, weil das Mädchen wird ja zu Ordnung, Selbstständigkeit, aber sie soll das als Mutter machen. Aber weil sie diese Attribute lernt, was mögen unsere Lehrkräfte? Genau solche Attribute lieben sie. Ordnung, zielgerichtet, schnell arbeiten, termingerecht arbeiten, fleißig sein. Das mögen alle Lehrerinnen, ich auch als Professor. Ich liebe Streber. So, ne? Und das ist genau der Punkt. Aber mit falscher Intention. Die Intention ist eine andere. Mhm. Und mit dieser Intention werden sie vorbereitet. Und das Mädchen hat einen zweiten Aspekt, kommt dazu. Sie möchte über den Bildungsaufstieg sich mehr Freiheiten erkämpfen. Diese zwei Attribute tragen dazu bei, dass sie viel öfter Abitur machen und viel öfter mit der Reife machen. Ob sie danach studieren, erfolgreich werden, ist eine andere Baustelle.
Mhm. Also obwohl die Eltern nicht wollen, sie machen die Tochter zur Bildungsgewinnerin, so ihre These.
Und auch da bei Deutschen auch, Karriere machen am Ende die Männer. Bei Deutschen ist es auch ja so, bei Karriere machen die Männer am Ende.
Da sehe ich jetzt, Frau Kelleck, den riesigen Unterschied zu Ihnen. Ich hatte nicht im geringsten den Eindruck, dass Sie an einer Stelle auch nur andeuten, die Mädchen seien die Gewinnerinnen dieses Erziehungssystems.
Nein, ja. Können Sie auch gar nicht sein, aber ich unterscheide tatsächlich. Also für mich ist bei meiner Beobachtung immer dieser religiös-kulturelle Hintergrund sehr, sehr wichtig. Und das setze ich auch immer bei der Beobachtung vorweg, dass ich mir sage, was geben zum Beispiel Aleviten vor? Was ja auch gerade hier auch die Frage war. Und da können Sie zum Beispiel zwischen Aleviten und Sunniten sofort den Unterschied machen, dass die Aleviten die fünf Säulen gar nicht haben. Und das sind also ganz viele Gebote, was man gegenüber Allah alles erfüllen muss. Fünfmal am Tag beten, fasten. Das gibt es zum Beispiel bei den Aleviten als Religion gar nicht. Und was sie grundsätzlich unterscheidet, ist, dass die Aleviten eine monogame Ehe vorgeben und Männer und Frauen zusammen auch beten, also in einem Haus sich treffen als Familie. Und das ist schon mal eine ganz andere Struktur, wie ich dort aufwachsen kann. Und bei den Sunniten ist es so, dass sie, wie gesagt, den Männern eine ganz bestimmte Macht geben. Und das große Ziel ist, die Kinder zu verheiraten. Und zwar im Haus zu behalten, in der Familie zu behalten. Das ist ein ganz oberstes Ziel. Und verheiratet die Kinder, also die verheiraten ihre Kinder, leider auch die Mädchen ab dem 9. Lebensjahr. Deshalb muss ich immer wieder auf das Familienrecht kommen, dieses Familienrecht. Gibt das vor, ab dem 9. Lebensjahr, dann gibt dieses Recht Polygamie vor, Verstoßung vor und dass ich also auch zum Beispiel zwangsverheiratet werden kann sogar, dass ich gehorchen muss und leider gibt es keine einzige Statistik, wo ich nachsehen könnte, dass die Mädchen geschafft haben, die in diesen Strukturen so gelebt haben, also so anzupassen der Familie, dass ich irgendwann verheiratet werde, also dieses Obhut, Vormundschaft von dem Vater, wird diese Vormundschaft an den Ehemann weitergegeben, sie dient dieser Familie weiter, dass sie geschafft hätte, obwohl sie besser tatsächlich in der Schule sind, studiert hätten, einen eigenen Weg gehen können, ihren eigenen Weg wählen, die gibt es auf jeden Fall. Mhm. Aber durch diese vorgegebenen Strukturen, die nicht aufgearbeitet, die nicht reformiert sind, haben wir viel mehr Frauen, die nicht berufstätig sind. Sie sind in solchen prekären Situationen, sie sind in Putzstellen zum Beispiel, wenn die Läden zumachen, die Männer fahren sie irgendwo hin, sie haben die Putzstellen, dann holen sie, kassieren das Geld, sie verfügen über die Arbeitskraft dieser Frauen, sie verfügen darüber, dass die Mädchen eben zum Beispiel nicht zur Schule gehen können, sie entscheiden über ihr gesamtes Leben.
An dieser Stelle muss ich jetzt wieder diese Eingangsfrage Frage stellen, über welche Familien Sie reden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel von Verheiratung mit Neuen reden, reden Sie da von welchen Ländern? Reden Sie da wirklich von Familien in Deutschland?
Also vielleicht brauchen Sie doch irgendwelche Zahlen. Wenn wir von 52 islamischen Ländern sprechen, dann behaupte ich, das ist, was heißt behaupte ich, über 40%. Über 40 islamische Länder haben diese Grundlage des Familienrechts. Und Herr Toprak, nicht eine einzige, ein einziger Vater, der weiß, dass er seine Mädchen, wenn er möchte, ab dem 9. Lebensjahr verheiraten kann, hat jemals vielleicht den Koran gelesen. Das muss man nicht. Dieses islamische Familienrecht ist historisch, historisch seit Jahrhunderten wissen Menschen, dass in einer islamischen Gesellschaft Männer und Frauen getrennt zu leben haben. Das weiß man so. Das sind einfach Traditionen im Alltag. Dafür brauche ich keinen einzigen Koran lesen. Das habe ich auch nie behauptet. Nicht jeder, der weiß, was Nächstenliebe ist, hat das eben in der Bibel kennengelernt, sondern das wird einfach weitergegeben. Und das ist eben auch so, dass das Familienrecht eigentlich der Islam an sich ist, den ich im Alltag lebe. Das gebe ich einfach weiter. Die Ehre der Familie ist das Mädchen. Dass das irgendwas mit der Scharia oder Koran oder mit anderen Gesetzen zu tun hat, das wissen die Menschen nicht. Aber das wird gelebt. Das ist gelebte Tradition.
Das sagt Necla Kelek. Sie ist zu Gast mit ihrem Buch Die unheilige Familie, wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet. Ebenfalls zu Gast ist Ahmed Toprak mit seinem Buch Muslimisch, männlich, desintegriert, was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft, und Jens Dirksen von der WAZ. Frau Kelek, mir ist jetzt immer noch nicht klar, ob Sie Verheiratung von 9-jährigen Mädchen, ob Sie das für eine gängige Praxis in Deutschland halten oder in anderen Ländern?
Ich glaube, dass wir, also wenn ich zum Beispiel von der Türkischstämmigen sprechen könnte, dann würde ich von türkischer als Landstruktur sprechen, dadurch, dass wir ja schon sehr seit 1923 die Republik haben und die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegeben ist. Trotzdem die Hälfte der Türkei eine traditionell leben. Die anatolische Bevölkerung zum Beispiel immer noch nach diesem alten Familienrecht, weil das im Osmanischen Reich gängig war, bis 1923 zum Beispiel. Ja, und das erleben wir hier auch in Deutschland. Ich behaupte Hälfte-Hälfte. Wie die Menschen, die aus säkularen Strukturen gekommen sind oder die Chance ergriffen haben, hier auch säkular jetzt zu sein, sind hier säkular. Die Väter, zufällig bin ich mit bei so einem Vater auf die Welt gekommen, wenn er sagt, nein, ich halte mich nach einem Islam Recht. Du heiratest mit 15 deinen Cousin und diesen Cousin holen wir aus der Türkei. Diese Fallbeispiele habe ich. Also wie erkläre ich diese Legitimation von diesem Vater? Erkläre ich damit, dass ich sage, der hält sich einfach an dieses alte osmanische Recht. Der macht das einfach. Und wenn wir aber sehen, da ist eine türkischstämmige, sogar Sunnitin, ich übrigens bin Sunnitin, ich habe studiert, hat sich also mein Vater sich nicht an diese Regeln gehalten. So versuche ich das zu erklären. Ich bin keine Statistikerin. Ich habe nicht geguckt, so und so viel. Aber weil Sie sprechen immer von Dorf, ich meine, was ist denn in den Städten, in den arabischen Ländern, in Marokko, alle verheiraten ihre Kinder, die leben in einer Stadt. Oder was ist in Saudi-Arabien? Wir haben 6 wahhabistische Länder, da gibt es auch das Strafrecht sogar ein Scharia-Recht ist, nicht nur das Familienrecht. Wir haben ja nur in 42 Ländern nur das Familienrecht. Da ist wenigstens das Strafrecht reformiert. Also ich...
Das, Frau Kelle, bringt Sie ja davor, sie ist die Familie, als Sie nannten es vorhin, eine dysfunktionale Familie, oder Sie bezeichnen das auch im Buch, also da reden Sie von der Familie als Gefängnis. Ja. Können Sie das vielleicht, Sie haben sehr viele Beispielgeschichten in Ihrem Buch, können Sie das an einem Beispiel mal plastisch machen? Was macht die Familie in Ihren Augen zum Gefängnis für die Töchter?
Dass ihr Leben gar nicht ihr selbst gehört und dass sie als Leben dem Vater gehört oder den Brüdern. Immer ist jemand, der über sie entscheidet. Und wenn sie entscheiden, sie heiratet, dann heiratet sie. Damit ist ihr gesamtes Leben verfuscht. Um dieses bisschen Leben, diese Möglichkeit bis 15, 16, weil wir leben ja als Mann oder Frau dafür, dass wir unsere Fähigkeiten entdecken. Dafür sind ja die Schulen da. Ja, die Schule ist eine Lernwerkstatt für mich und da lerne ich, was kann ich und wie kann ich mein Leben darauf aufbauen. Genau das wird gekappt. Das heißt, wenn ich 15, 16 wird also über mein Leben entschieden und dann werde ich übergeben an einem anderen Mann, einer anderen Familie, dann habe ich weiter dieser Familie zu dienen. Und das sind für mich zwei verschiedene Familien, aber zwei gleiche Gefängnisse. Ich kann nie über mein Leben entscheiden. Und das, was ich gelernt habe, gebe ich an meinen Sohn oder an meine Tochter weiter. Da sage ich, aus dieser Form vom Gefängnis, auch die Kinder, übrigens auch die Jungs, müssen befreit werden. Und wenn wir diese Strukturen nicht uns ehrlich ansehen und zu einem Reform sie dazu bewegen oder sagen einem Vater, du hast aber nicht das Recht. Ich habe zum Beispiel im Buch die Geschichte der Samima, die einen mit 16 einen Jungen kennengelernt hatte und sie wollte ihn unbedingt heiraten und wurde sogar schwanger. Und ich habe sie also mit anderen zusammen begleitet und wir haben versucht, dieses Leben zu retten, was uns nicht gelungen ist. Sie ist in der Familie geblieben, sie ist verheiratet worden und ich habe durchweg immer gefragt, woher nimmt dieser Vater von Sanima das Recht, das zu tun? Er hat zum Beispiel auch den Freund erfahren, wer das ist, mit dem sie zusammen war. Der lebt seit über 2 Jahren im Untergrund, ja. Und die Familie droht, wir werden ihn irgendwann finden und umbringen. Wir haben die Polizei, das Jugendamt, alle informiert, die Schule weiß Bescheid. Er lebt einfach weiter, hat noch 7 Kinder. Diese Kinder leben immer noch unter seinem Obhut. Das muss man sich vorstellen, obwohl gesagt, alle Behörden das
Buch
wissen.
Ist prallvoll mit solchen Episoden. Herr Toprak, bei Ihnen sind auch durchaus drastische Geschichten drin, die sich aber nicht so drastisch lesen. Haben Sie den Eindruck, dass Frau Kellig übertreibt?
Es gibt solche Fälle immer. Also wenn man nach den Fällen sucht, gibt es Fälle immer. Ich bestreite auch nicht, dass es solche Fälle gibt. Die Frage ist, ich habe im Jahre 2001 zum Thema Auswirkungen des Erziehungsstils auf die Partnerwahl bei türkischen Migranten promoviert. Hat kein Mensch gelesen, interessiert kein Schwein. So. Aber ich habe sie geschrieben, um Dr. Phil zu sein. Und da habe ich mich sehr viel zum Thema Geschlechterrollen, Eheverhalten etc. etc. Ich beziehe mich selten auf den orientalischen Raum, weil ich weder die Sprache noch die Kultur so gut kenne. Deshalb beziehe ich mich meistens entweder hier auf die hier lebenden Menschen oder auf die Menschen, die in der Türkei, weil ich dort auch Forschungen mache und dahin gehe, die Sprache kann und dann auch Sachen zwischen den Zeilen lesen kann. Bei Arabischen bin ich raus. Ich bin der Meinung, dass was wir bei Frau Kellig hören, ist, dass wir eben die Zwischentöne nicht sehen. Also ich sehe bei Frau Kellig die Zwischentöne nicht, um Ihre Frage zu beantworten. Wenn man das Buch so liest, wie man liest, bin ich der Meinung, das hat eine Frauenrechterin geschrieben. Und das ist auch legitim. Frauenrechterinnen dürfen so schreiben. Aber nicht Soziologen.
Ach so. So. Sehr interessant.
Ja.
Sie dürfen das, eine merkwürdige
Sie dürfen das gerne sagen, Herr Toprak. Sie können sagen, was Sie möchten.
Sie
leben in einem freien Land.
Genau, Sie können, das ist das sehr Gute. Und es ist aus Frauenrechter Sicht ist sehr gut geschrieben, also sehr gut lesbar. Aber Soziologinnen oder Wissenschaftlerinnen müssen mehr auf
und
Differenzierung
haben Sie ein wissenschaftliches Buch geschrieben? Dieses Buch ist alles andere als für mich wissenschaftlich.
Sie
geben überhaupt nicht einen einzigen Hintergrund, woher was kommt.
Ja, nein,
keinen kulturellen Hintergrund, keinen historischen Hintergrund. Sie schreiben einfach Ihre Beobachtungen und finden irgendwelche aber Tipps, was man jetzt nun endlich machen sollte. Was ich immer wieder aber gut finde, dass Sie sogar muslimisch sagen. Das tun Sie wenigstens, aber dann ziehen Sie das wieder zurück.
Nein, habe ich auch nicht. Weil Muslime sind auch sehr differenziert. Darauf möchte ich hinaus. Muslime sind auch nicht alle gleich. Und genau das möchte ich hervorheben. Und wenn ich das dann so schreibe, ich bin Erziehungswissenschaftler, ich habe Pädagogik studiert, ich kann auch Methoden, ich war in der Elternarbeit und das beziehe ich mit in die Handlungsebene ein und ich glaube, das ist legitim.
Wobei Sie schon auch sehr grundsätzlich schreiben, dass es bei diesen Familien immer um die Entscheidung zwischen Freiheit versus Sicherheit ginge, um Kollektiv gegen Individualität. Das ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt, aber eigentlich dann doch recht ähnlich, wie
also
das, was Frau Kellig schreibt.
Ja, oder? Und vor allem, ich sage weder Kollektivismus noch Individualismus hat nur Vorteile und beide haben auch nicht nur Nachteile. Sowohl Individualität als auch Kollektivität haben beide Vor- und Nachteile. Und genau darum geht es. Das Problem ist, beide Werte werden gegeneinander ausgespielt. Ja, in der deutschen Gesellschaft wird Individualität hochgehalten, das ist was Tolles. Warum ist das toll? Es hat auch Nachteile. Man wird einsam, niemand ist da. Kollektivismus hat Nachteile, weil man wird eingedreht, weil man ein Problem hat, hat man jemanden da, etc. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Für mich hat immer eine Sache drei Aspekte mindestens und man muss immer sich auf die Schattierungen auch schauen. Und
ich versuche, woran ich jetzt gerade dachte, als ich Sie auf diese Gegenüberstellung, das Kollektiv oder die Familie gegen Individualität gekommen bin, ist, dass Sie ja schon beschreiben Familien, die als Kollektiv gezwungen sind, zusammenzuhalten durch Ideale einer, ja, eines sehr merkwürdigen Eheverständnisses, dass die, auch die, gerade die Ehre des Vaters und der Brüder nicht verletzt werden darf. Habe ich Sie da so missverstanden?
Nee, Sie haben auch richtig verstanden. Die Frage ist, ich gebe mal dieses Beispiel. Wegen einer Eheverletzung nur Ehrenmorde gäbe, dann hätten wir ja keine Muslime, dann hat das Problem von selbst gelöst. So, es gibt aber auch andere Wege, um Eheverletzungen anzugehen. Genau darum geht es ja. Es werden anders gelöst, es wird viel mit Debatten diskutiert, es wird auch geschlichtet, nur solche Sachen kommen eben nicht in die Medien. In die Medien kommen die Ehrenmorde rein, weil die auch ja natürlich spektakulär sind. Jeder Mord ist ein Mord zu viel, aber viele Eheverletzungen werden auch anderweitig gelöst und natürlich ist diese Ehre, da gebe ich Frau Kelleck vollkommen recht, steht sehr gut im Mittelpunkt. Es geht, und vor allem Ehre wird meistens, und das sage ich auch jedes Mal und das, darauf bestehe ich auch, Ehre ist viel differenzierter, aber es wird nur auf einen Punkt reduziert, nämlich auf die Sexualmoral der Frau. Und genau das ist das Problem. Und diese
da
Kontrolle,
auch ein Beispiel in Ihrem
genau,
Buch.
Und diese Kontrolle wird dem Mann zugesprochen in konservativen Milieus und die Männer nehmen das auch sehr gerne in Anspruch, weil sie über die Frau bestimmen.
Da schildern Sie eine Episode in Ihrem Buch, als Sie als Sozialarbeiter einen jugendlichen Straftäter betreut haben, der immer seine Termine verpasst hat. Also gehen Sie zu dem nach Hause, der ist nicht da, aber seine Mutter ist da. Dann trinken Sie mit der einen Kaffee und am nächsten Tag steht der Ehemann mit einem großen Messer bei Ihnen im Büro.
Ja.
Was ist da passiert?
Ja, weil ich ja hätte fragen sollen, ob der Mann da ist oder ein Jugendlicher oder ein anderer Mensch. Und wenn die Frau das verneint, muss ich aus Höflichkeit dann sagen, nein, ich komme nicht rein, weil es könnte ja alles Mögliche passieren. Ein Mann geht zu einer fremden Frau und besucht, als ob man außer Sex nichts zu tun hätte auf dieser Welt. Aber genau so denkt dieser Mann, weil ich vielleicht mit seiner Frau was hätte.
Ja, die Schizophrenie geht ja noch weiter. Die Frau hat sie ja eingeladen, haben Sie geschrieben.
Ja, das kommt auch noch erschwerend dazu. Nein,
und die Frau, Sie hätten, die Anstandsregel hätte bedeutet, dass Sie...
Ich hätte Nein sagen sollen. So. Ich war nicht anständig genug, um Nein zu sagen. Und dann stand er mit dem Messer da und ich kenne den Fall sehr gut. Der stand mit dem Messer da. Ich hatte überhaupt keine Angst vor diesem Mann, weil ich wusste, er kommt, mir Angst zu machen. Weil er muss das machen aus seiner Tradition heraus. Ich war ganz ruhig. Ich habe mit ihm, dann kamen die Zimmernachbarn etc. Dann hat er bewiesen, dass er da war. Und dann, aber es kann auch schief gehen. Aber ich habe in seinen Augen gesehen, dass das nicht so sein sollte. Und klar, es gibt solche Fälle. Natürlich gibt es solche Fälle.
Sie sind hier, weil es nicht schief gegangen ist. Dieser Punkt, Frau Kelleck,
das würde mich jetzt,
dass die
würde ich gerne was dazu
Ehre
sagen
reduziert
wollen.
Ist auf die Sexualität der Frau, kontrolliert durch den Mann. Das ist jetzt aber schon ein Punkt, wo Sie sich ein bisschen einiger sind als vorhin, oder?
Ja, also ich bin ja sowieso froh, dass Herr Toprak überhaupt, wie gesagt, über muslimische Männer überhaupt spricht. Also dass überhaupt das so gesagt wird. Manchmal glaube ich auch, dass an den Fachhochschulen das nicht mal gesagt werden soll, weil alle sind männlich und alle überall gibt es schlimme Fälle. Also es wird dann sehr, sehr, sehr schnell relativiert. Aber Sie erwähnen ja immer wieder in dem Buch, dass es um die muslimischen Jungs geht. Also Sie nehmen ja schon eine Gruppe vor, weil da sind anscheinend auf Fälligkeiten, die wir versuchen zu erklären. Und ich habe nie gesagt, alle Muslime sind so, sondern ich versuche, Verhaltensweisen zu erklären, dass sie zum Beispiel nicht neugierig sind, woher dieser Mann sich legitimiert fühlt, mit einem Messer aufzutauchen. Er will ja die Ehre seiner Familie retten. Sie haben die Ehre ja dort gestört, sogar fast verletzt. Also wenn da irgendwas gewesen wäre, nach seiner Meinung nach. Er sagt, es ist mein Recht, das hier zu tun. Haben Sie ihn zum Beispiel angezeigt? Das darf er doch nicht. Wenn ein deutscher Mann mit einem Messer in ein Büro kommt, kriegt man da keine Anzeige. Aber
genau,
da gibt
Frau Kelleck,
es.
Ich würde gerade in dem Fall sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, wie der Mann das rechtfertigt. Das ist nicht in Ordnung. Das geht hier nicht.
Ja, aber ich wurde gerade als Frauenrechtlerin angesprochen. Da fühle ich mich auch geehrt. Aber ich bin gleichzeitig Soziologin und möchte wissen, warum meine Landsleute, die ich ja nicht, natürlich tun sie nicht alle, aber es kommt eben sehr häufig vor, dass sie sehr schnell aufbrausend sind und schützend vor den Frauen oder der Familie auftreten. Woher hat er das? Sie tun das doch ja auch nicht mehrheitlich. Ja, aber es wird in diesen Gesellschaften mehr getan. Ich spreche bitte immer wieder muss ich das betonen. Ich spreche von Strukturen und dann frage ich mich, ist es denn nicht selbstverständlich, dass so viele Männer dann so sind, wenn sie aus diesen Strukturen kommen?
Das
ich sage doch nicht alle Muslime.
Das habe ich durch Ihr Buch tatsächlich besser verstanden, das Auftreten dieser jungen Männer, dass das, ich würde sagen, also bei Hunden würde man von Angstbällen sprechen, dass es oft gespielte Aggressivität ist, beziehungsweise kultivierte Aggressivität, die auch als Ideal durchaus vorhanden ist, weil sie dazu dient oder in früheren Zeiten dazu gedient hat, die eigene Familie zu verteidigen. Ich staune immer wieder darüber, dass diesen Menschen in der hiesigen Gesellschaft nicht auffällt, dass das ein veraltetes Konzept ist, dass das nicht mehr in die Zeit passt.
In keinster Weise. Ich habe den Mann nicht angezeigt. Ich habe noch nie einen Menschen angezeigt, unabhängig von kultureller Herkunft. Ich habe nicht mal eine Rechtsschutzversicherung. Ich versuche alles mit kommunikativen Mitteln zu lösen und ich werde auch, glaube ich, ohne Rechtsschutzversicherung sterben.
Obwohl Sie ja, bevor Sie antworten, Herr Toprak, auch ganz eindeutig betonen in diesem Buch, Freundlichkeit, Entgegenkommen wird immer als Schwäche ausgelegt. Warum erstatten Sie dann keine Anzeige?
Warum? Weil ich diesem jungen Mann klar und deutlich gesagt habe, dass es nicht in Ordnung ist. Dafür brauche ich keine Polizei und keine Staatsanwaltschaft. Weil das die Stärke wäre ja eben aus Sicht dieses Mannes, weil Polizei zu rufen ist aus seinen Augen ist ja Schwäche, weil er nicht selber damit klarkommt, sondern einer Institution, nämlich der bösen deutschen Polizei vertraut. Das ist, weil ich habe das Problem mit ihm gelöst. Mit kommunikativen Mitteln. Er war entspannt, hat sein Messer reingesteckt, ist gegangen. Warum soll ich jetzt diesen Mann anzeigen?
Ich hätte das wichtig gefunden, weil wir als Gesellschaft, das ist ein wunderbares Beispiel, Herr Toprak, wie wir als Gesellschaft auf diese Männer reagieren müssen. Er ist vielleicht weggegangen, weil er gemerkt hat, er ist da in einer schwächeren Rolle gewesen, weil sie waren ja da amtlich und öffentlich, eine öffentliche Person. Aber solche Männer, die üben grausame Gewalt in der Familie aus. Und dann geht er nach Hause und verprügelt seine Frau, warum sie die Tür aufgemacht hat. Das hat sie sicherlich nicht interessiert, aber das ist der nächste Schritt, den ich tue. Ich frage, was tun diese Männer und warum haben sie dieses Recht, über Leben und Tod dieser Menschen zu entscheiden? Und was mich wirklich schockiert, und das ist jetzt vielleicht auch Ihre Frage gewesen, warum die Gesellschaft so viel Tradition, Bonus oder diesen, sie wissen es nicht anders, das ist bei denen so, dieser wahnsinnig Toleranzschwelle so groß ist, ja, warum wir so weggucken. Ich habe bei diesen Recherchen, ich war übrigens nicht in Arabien, ich kann nicht Arabisch sprechen, muss ich auch nicht. Sie brauchen nur paar Jahre mit aus dem Orient stammenden mittlerweile Menschen, übrigens auch hier an der Fußgängerzone hätte ich mich schon hinstellen können und fast mit 20 Männern, die sehr merkwürdig aufgefallen sind, schon Interviews machen können. Ich habe diese Interviews einfach in diesem Flüchtlingsheim gemacht und sie haben mir ihr Leben erzählt und ich habe das Grauen erfahren. Da habe ich gesagt, das sind dysfunktionale Familien. Das ist nicht das, was Europa mittlerweile unter einer Familie versteht. Die Familie in Deutschland ist so strukturiert, dass ein Mann und Frau sich freiwillig finden, gemeinsam Kinder bekommen und es geht immer um das Wohl des Kindes. Daran wird eine Familie gemessen. Wenn den Kindern nicht gut geht, dann kann sogar der Staat die Kinder sogar ihnen wegnehmen. Warum wird das aber nie in diesen islamisch-muslimischen Familien, wo man das offensichtlich
nie,
weiß,
das
nicht da, wo es funktioniert?
Ja,
kennen Sie da Beispiele? Ich kenne nicht ein einziges Beispiel, wo eine Familie mir erzählte, uns haben die 6 Kinder weggenommen, weil wir sie seit sie auf der Welt sind, Gewalt anwenden. Dieser Mann von Samima, es ist hier im Buch beschrieben, er lebt in Berlin einfach weiter. Die haben beide Töchter vor unseren Augen zwangsverheiratet und sie haben diesen Kemal, mit dem sie halt zusammengekommen ist, der muss sich seit über 2 Jahren verstecken. Die Polizei weiß bestellt alle. Er lebt einfach ganz normal als Vater weiter. Diese 7 Kinder sind ihm nicht weggenommen worden. Sie werden auch zwangsverheiratet.
Den Sie ganz grundsätzlich erheben, Forschung, Politik befinden sich in so einer Komfortzone. Angeblich hätte jeder die Meinung, oder es sei weit verbreitet, dass jede Kultur und Religion gleich sei und deswegen sei schon das Fragen nach universalen Menschenrechten ungebührlich. Spitzen Sie dazu oder meinen Sie das wirklich ganz wörtlich so?
Ich spitze das manchmal natürlich zu, aber ich spüre das. Ich bin über 20 Jahre arbeite ich zu diesem Thema. Ich habe vor 15 Jahren schon ein Buch geschrieben, Die verlorenen Söhne, weil nämlich die Söhne mit dieser tragenden Rolle, und zwar als Wächter dieser Ehre, dieser Familie von dem Vater, mit dem er eigentlich nichts zu tun hat, das sind die Kinder von seinem Vater, aber er muss trotzdem auf die Ehre dieser Schwestern aufpassen, hat er nicht die Chance, seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken und daraus was Individualist zu gestalten. Und das ist das, was traurig ist. Und deshalb nenne ich auch diese Jungs die verlorenen Söhne. Sie sind verloren an diese Traditionen. Mhm. Und zwar die, die verloren sind. Die, die jetzt nicht sind, sind es natürlich nicht. Aber mich beschäftigen nun mal, die das nicht schaffen. Und ich finde, dass gerade diese Menschen von dieser Gesellschaft verlassen sind.
Ich bin noch bei Ihrer Aussage, schon die Frage nach den universalen Menschenrechten sei ungebührlich. Die lässt mich in dem Buch auch deswegen so ein bisschen stutzen, weil Sie schon im nächsten Satz aus den universalen Menschenrechten zu einer sogenannten Leitkultur übergehen.
Ja,
quasi irgendwie das Gleiche. Wir haben ja, das schreibe ich auch selber, wir haben schon ein paar Leitkulturdebatten hinter uns. Keiner hat so richtig zu einem Ziel geführt.
Ja, weil Deutschland als Wertekonsens ein anderes Konzept hat, als sich jetzt um diese muslimischen Familien zu kümmern, die vollkommen mit anderem Konzept im Kopf Familie gründen.
Mhm. Sie haben Debatten, ein anderes Konzept und das passt ja unter anderem nicht zusammen. Daran, dass die eigentlich niemand so genau weiß, ob die Leitkultur aus Currywurst oder aus Mozart besteht.
Moment.
Können Sie mir sagen, was Leitkultur
ja,
ist?
Ja, ich möchte Ihnen das jetzt auch sagen. Danke. Es gibt einen Wertekonsens in diesem Land, die geht davon aus, dass alle, die hier leben, frei sind. Weil sie selber frei sind. Die Deutschen sind endlich frei. Sie haben ihre Geschichte aufgearbeitet. Sie kümmern sich darum, dass ihre Kinder frei leben. Es gibt auch andere Beispiele, aber als Konsens, dass es so ist, ist einfach da. Und es ist sehr schwer, aus diesem Konzept auszutreten und zu sagen, oh Gott, jetzt haben wir eine große Gruppe, jetzt sage ich 4,8 Millionen, diese Menschen haben aber immer noch ein anderes Konzept. Wie machen wir das? Das passt nicht und ich empfinde das ja, als eine Haltung des Desinteresse, um einfach auch wegzuschauen und sich nicht wirklich einzumischen und eine gemeinsame Werte anzubieten.
Ich möchte die Leitkultur gerne verstehen, weil so wie Sie gerade beschreiben, ist es ja eigentlich unsere Verfassung.
Ja, aber warum wird das nicht angewendet? Warum darf Samimas Vater weiter seine 7 Kinder behalten? Er zieht sie ja nicht.
Missverstehen Sie mich nicht. Ich meine nicht im Geringsten, dass diese Fälle irgendwie irrelevant wären. Mir geht es darum, dass Sie eine Leitkultur... mir geht es darum, dass Sie den Begriff der Leitkultur einfordern, aber das, was Sie jetzt gerade genannt haben als Beispiele, ist eigentlich Verfassung.
Nein,
das haben wir schon.
Ja, aber Leitkultur muss auch angewendet werden. Das heißt, was in der Verfassung feststeht, was eine Familie sein soll, das muss ich doch auch als Gesellschaft auch verlangen, fordern, einfordern, mich einbestimmen und sagen, leider geht es hier nicht in Saudi-Arabien. Das ist jetzt ganz schlimm, bestimmt für Toprak, sowas darf man nicht sagen, das ist diskriminierend. Dann kann ich sagen, dann suchen Sie sich bitte ein anderes Land aus, aber in diesem Land darf man die Kinder nicht zwangsverheiraten. Man darf sie nicht als Sklaven behalten. Das geht hier bei uns nicht. Das ist Wertekonsens.
Das ist Verfassung.
Ja, warum wird das nicht angewendet? Davon spreche ich. Das gilt anscheinend nur für Deutsche.
Mir ging es
Diese
schlicht
Verfassung
um den Begriff
ist für
der Leitkultur.
Deutsche und nicht für die anderen, die woanders herkommen. Und das kann ich leider in den 20 Jahren, wo ich dieser Arbeit nachgehe, kann ich einfach mittlerweile verstehe ich es auch nicht mehr.
Frau Kelleck, Sie haben gerade den Begriff der Geschichte eingeführt und ich vermisse manchmal ein bisschen das historische Bewusstsein bei Ihren Beschreibungen. Und zwar das Bewusstsein dafür, dass wir auch eine gewisse Zeit gebraucht haben, um diesen Standard an Menschenrechten hier in Deutschland zu erreichen. Ich möchte einfach nur daran erinnern, und das war grundgesetzwidrig, dass es bis 1975 so war, dass eine Frau die Genehmigung ihres Mannes brauchte, um arbeiten gehen zu können, in Deutschland, wo das Grundgesetz galt. Es gab auch rückschrittliche, und auch das Familienideal ist nicht mal nach dem Zweiten Weltkrieg so gewesen, wie Sie es beschrieben haben. Das bedeutet für mich erstmal nur, dass wir vielleicht mit ein bisschen Geduld an die Sache rangehen sollten. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie sagen, die deutsche Gesellschaft hat eine gewisse Teilnahmslosigkeit entwickelt, wenn sie das einfach passieren lässt. Das Problem und das Glück ist, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist und wir aufpassen müssen, dass wir bei den Eingriffen in solche Familien nicht gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen.
Müsst ihr alle gelten.
Ach so, das ist also rechtens gewesen, was der Vater gemacht
hat? Nein.
Wir haben ihn doch angezeigt. Wir haben ihn angezeigt.
Aber ich glaube, bei einer deutschen Familie wäre der Rechtsstaat genauso vermutlich an seine Grenzen gekommen. Ich glaube, ist es ein typisches muslimisches Fall oder ist es ein typischer Jugendhilfefall? Es ist sehr, sehr schwer, eine Fremdunterbringung nach § 8 durchzuführen. Das ist ganz extrem. Also da müssen ganz viele Sachen passieren, dass es überhaupt funktioniert. Ich glaube, das ist ein Fall der Jugendhilfe und das Jugendamt, ob das Jugendamt das eben durchsetzen kann, er braucht Nachweise etc. Es ist sehr kompliziert. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Jugendhilfefall.
Herr Dirksen nannte gerade ein Beispiel dafür, dass die deutsche Gesellschaft vielleicht auch nicht immer so liberal und fortschrittlich war, wie wir es gerne heute glauben. Ich würde noch ein Beispiel ergänzen wollen. 1997 war die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland kein Straftatsbestand. Ich würde Ihnen aber eindeutig widersprechen bei der Aussage, dass man vielleicht ein bisschen Geduld haben muss. Und ich glaube, Frau Killig, Sie haben auch keine Geduld. Nein. Und Sie regen am Ende...
Nein, habe ich nicht.
Am Ende regen Sie eine Grundgesetzänderung an. Ja. Was ist das für eine?
Dass vielleicht noch mal über Kinderschutz gesondert diskutiert werden müsste und einen besonderen Platz haben sollte. Aber im Grundgesetz, ich weiß nicht, da hat sicherlich Herr Toprak recht, ob das wirklich was nützen sollte, wenn jetzt noch ein Passus als Schutz für die Kinder in das Grundgesetz kommt. Aber viel, viel weiter würden diese Familien oder diese Frauen weiterbringen, dass die Frau zum Beispiel ein eigenes Konto bekommen sollte, dass das Geld, was der Staat ihnen, diesen Familien gibt, dass ein Teil, was ihr zugehört, tatsächlich auch auf ihr eigenes Konto, weil er ist Familienvorstand und das war ich doch immer, seit 1000 Jahren ist er das, dass er natürlich selbstverständlich das Geld bekommt, dass wir sie also rechtlich anders stärken, dass es viel, viel mehr uns weiterbringen könnte, auch in der Integration für sie persönlich, dass sie weiß, sie ist jetzt in einem Land angekommen, war es vielleicht 75 so, aber heute haben die Frauen, Gott sei Dank, dank übrigens auch alles Schwarzer und anderen Frauen, die in den Feminismus so im Alltag hier auch zu Kultur gemacht haben, eine Selbstverständlichkeit, dass Gewalt an Frauen aufhören muss. Und das müssen wir bitte auch bei muslimischen Frauen so sehen. Ja. Und sie stärken, rechtlich stärken. Und
zwar so. Das ist zum Beispiel diese Grundgesetzänderung. Sie wollen einen Paragraphen so ändern, dass die Grundrechte des Einzelnen, das Prinzip der Gleichberechtigung, der Schutz des Kindes, dürfen durch die Familie nicht eingeschränkt oder außer Kraft gesetzt werden. Das ist die konkrete Formulierung, die Ihnen da vorschwebt. Das sind recht konkrete Forderungen am Ende Ihres Buches. Herr Toprak, Sie als Pädagoge, als Erziehungswissenschaftler und ehemaliger Anti-Gewalttrainer gucken auf erstens Menschen, die schon eine ganze Weile hier sind, eben diese jungen Männer, und zweitens eben wirklich auf Unterrichtssituationen, auf pädagogische Situationen etc. Was haben Sie da für Empfehlungen, was man da künftig anders machen sollte?
Ich empfehle sogar ganz konkret, dass man mit den jungen Männern und auch überhaupt mit allen mehr konfrontativ zu arbeiten, weil junge Männer sagen immer, naja, ist nicht so schlimm, aber dabei hat er ihnen die Nase gebrochen, aber ist nicht so schlimm. So. Es wird viel durchgelassen, man konfrontiert nicht. Konfrontation heißt ja, dass man ihn nicht irgendwie nicht mag, sondern im Gegenteil, ich muss mir die Zeit nehmen und den Jugendlichen mit seinen Fehlverhalten konfrontieren. Du bist dafür verantwortlich. Ja, es kann sein, dass da Bedingungen gibt, die dann schwierig für dich sind, aber am Ende entscheidest du, ob du ihm auf die Nase haust oder nicht. Keiner hat dich gezwungen. So, das heißt, wir müssen lernen, die Jugendlichen mit ihrem Fehlverhalten zu konfrontieren, damit sie für sich selbst die Verantwortung nehmen. Ich bin für meinen Verhalten verantwortlich und ich bin der Meinung, das wird viel zu selten gemacht.
Das hat mich so ein bisschen schockiert, dass das am Ende Ihre Empfehlung ist, was ich eigentlich für eine Selbstverständlichkeit gehalten hätte.
Wenn Sie mit Lehrkräften und Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen tagtäglich arbeiten, wissen Sie ganz genau, wie oft diese konfrontative Pädagogik in Anspruch genommen wird. Wenn ich einen Kurs anbiete, was das Thema angeht, dann ist er dreimal überbucht.
Herr Dirksen, am Ende dieser Stunde, nachdem Sie diese beiden Bücher gelesen haben, Sie und ich, wir sind in der komfortablen Situation, nicht selber so ein Schlusskapitel schreiben zu müssen, wenn Sie trotzdem so eine Idee hätten, was für eine Änderung, glauben Sie, wäre nötig? Was sollten wir so als nächstes anpacken?
Also ich habe bei Herrn Toprak auch gelesen, dass zum Beispiel klare Ansagen an solche Jugendlichen dazugehören, sie zu einem anderen Verhalten zu bringen. Da habe ich gedacht, hey, das ist ganz normale Erziehung. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass vieles in der Erziehung im Argen liegt. Und ich glaube, da hat Frau Killeck recht, diese Leitbilder, die vermittelt werden von der Kultur, sind fatal. Die führen ja auch dazu, dass zum Beispiel eben die Jungs zu regelrechten Prinzen erzogen werden, die auch glauben, dass ihnen bestimmte Dinge einfach zustehen, weil sie die Person sind und sie dafür nichts leisten müssen. Und das sind auch Dinge, die natürlich im Argen liegen. Und ich denke, dass wir uns tatsächlich anstrengen müssen, vor allen Dingen die jungen Menschen auf die Ideale dieser Gesellschaft zu verpflichten.
Das sagt Jens Dirksen am Ende unserer Stunde hier. Er ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und die WAZ ist Medienpartner der Lesart, einer Lesart vom Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust. Ebenfalls zu Gast Necla Kelek mit ihrem Buch Die unheilige Familie, wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet. Und Ahmed Toprak, muslimisch männlich desintegriert, was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft. Ich danke Ihnen für diese Diskussion. Vielen Dank.
Dankeschön. Okay.